Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Der Messerangriff auf einem Neuköllner Schulhof macht viele auch am Tag danach noch traurig und ratlos. Am Mittwochnachmittag hat dort in der Mainzer Straße ein Mann zwei Mädchen mit einem Messer schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter, ein 38-Jähriger, ließ sich unmittelbar nach der Tat festnehmen. Was die Ermittler inzwischen bekannt gegeben haben, fasst unsere Reporterin Annette Miersch zusammen.
Über den Gesundheitszustand der Kinder gab es anfangs widersprüchliche Aussagen. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat am Mittag klargestellt, beide Mädchen wurden lebensgefährlich verletzt. Für ein Kind besteht weiter Lebensgefahr. Am Mittwoch gegen 15 Uhr stand der Tatverdächtige plötzlich auf dem Schulhof, sagt Sprecherin Karin Sommer.
Er hat mit einem Küchenmesser die beiden Mädchen angegriffen, dabei auf die 7-Jährige sogar mehrfach eingestochen. Es wurden dann beide Schülerinnen in ein Krankenhaus gebracht und dort wurden sie operiert. Die beiden Kinder sind mittlerweile stabil, wobei bei der 8-Jährigen weiterhin Lebensgefahr besteht.
Das Motiv des Tatverdächtigen ist weiter unklar. Was bisher über den Mann bekannt ist, er ist in Berlin geboren, deutscher Staatsangehöriger und offenbar psychisch krank.
Wir haben keinerlei Erkenntnisse zu Vorbeziehungen zu den beiden Mädchen. Wir haben allerdings Anhaltspunkte dafür, dass der Beschuldigte Betäubungsmittel abhängig ist und wohl darauf gegründet auch eine psychische Erkrankung beim Beschuldigten vorliegt.
Das Ganze wird jetzt geprüft. Die Staatsanwaltschaft hat seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt. Der Beschuldigte hat die Tat eingeräumt. Ihm werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. An der betroffenen Schule fällt der Unterricht erstmal aus. Es sind Psychologen und Seelsorger vor Ort, die Schüler, Lehrer und Eltern unterstützen, sagt Frank Oje von der Schulstiftung.
Das haben ca. ein Drittel der Schülerinnen und Schüler wahrgenommen. Und wir hatten eben von der Schulpsychologie, aber auch von der Notfallseelsorge unserer Landeskirche über 10 Kräfte an der Schule, die Gesprächsangebote gemacht haben und mit den Kindern und Jugendlichen, aber auch mit den Mitarbeitenden bis hin auch zu Eltern gearbeitet haben.
Wann der reguläre Schulbetrieb wieder startet, sei derzeit unklar und werde sich erst in den kommenden Tagen zeigen.
RBB 24 Inforadio-Reporterin Annette Miersch. Nach dem Vorfall in Neukölln fragen sich natürlich viele Eltern, wie sicher eigentlich ihre Kinder an Berliner Schulen sind und könnten strengere Auflagen vielleicht solche Taten verhindern? Inforadio-Reporter Markus Latton hat nachgefragt.
Die Sicherheitskonzepte von Bildungseinrichtungen für Kinder stehen immer wieder auf dem Prüfstand. Und doch ist der Handlungsspielraum begrenzt. Das sagt Katrin Wienzek, Vorsitzende des Philologenverbands Berlin-Brandenburg.
Eine Schule soll ein geschützter Ort sein einerseits, aber andererseits können wir uns ja natürlich auch nicht völlig abschotten. Wir können also weder große Mauern mit Sicherheitsdraht um uns herum errichten, noch können wir uns permanent rundum von irgendwelchem Wachschutz bewachen lassen. Und in der Hinsicht kann man als Schule, ist man da irgendwo dann auch darauf angewiesen, dass die Gesellschaft, ich sag mal, mit eingreift.
Wienzek verweist auf die Hoftore von Schulen. Die können nicht immer geschlossen bleiben. Denn im Notfall müssen Schülerinnen und Schüler das Gelände zügig verlassen können. Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hiekel spricht davon, Schulen auch künftig in Sicherheitsfragen zu unterstützen. Bereits jetzt gäbe es an 12 Neuköllner Schulen Wachschutz.
Wir machen immer das Angebot für Schulgemeinschaften, wenn sie es für notwendig erachten, dass wir so ein Angebot dann auch machen. Und das hatte immer die Motivation, dass schulfremde Personen, die in Beziehung zu Schülerinnen, Schülern und Schulpersonal stehen, dann vor Ort dann es zu Gewaltvorfällen gekommen ist.
Der Landeselternausschuss versteht sich als Interessenvertretung für Berliner Eltern mit Schulkindern. Der Vorsitzende Norman Heise fordert angesichts der Tat in Neukölln:
Es gibt Sicherheitskonzepte, die die Schulen anfertigen müssen. Also das Thema Aufsichtspflicht ist ja ein sehr großes, dass die Kinder sozusagen immer beaufsichtigt sind, dass immer jemand ein Auge auf die Kinder hat. Und gerade solche Fälle zeigen, dass man sich vielleicht auch nochmal mit dem eigenen Konzept auseinandersetzen muss, um es zu überarbeiten, um sicherzustellen, dass gewisse Situationen vermieden werden können.
Als Beispiel nennt er die Erste-Hilfe-Kurse, die das Lehrpersonal alle 2 Jahre absolvieren muss. Ob das an jeder Schule auch umgesetzt wird, ist aber unklar.
Informationen von Markus Latton waren das. Wenn ein Staatsgast nach Deutschland kommt, dann gibt es ohnehin umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen. Die sind nochmal erheblich aufwendiger und wichtiger, wenn der Besucher der ukrainische Präsident Zelensky ist, denn der ist ganz besonders gefährdet. Zelensky wird am 13. Mai in Berlin erwartet. Dass das so ist, sollte aber eigentlich noch niemand wissen. Und weil es trotzdem bekannt wurde, ermittelt nun das Berliner Landeskriminalamt in den Reihen der Polizei wegen Geheimnisverrats. RBB-Redakteur Frank Preis hat die Einzelheiten.
Offiziell habe sie zu keiner Zeit Auskünfte erteilt, welche den Staatsbesuch gefährdet haben, heißt es von der Berliner Polizei. Nachdem ein erster Bericht über den Besuch aufgetaucht ist, habe man entsprechende weitere Medienanfragen nur dahingehend bestätigt, dass man sich auf einen Besuch Selenskys vorbereite. Details habe man aber nicht weitergegeben. Polizeipräsidentin Barbara Slowik erklärte, es sei unerträglich, dass ein einzelner Mitarbeiter das Ansehen der Polizei Berlin auf eine derart beschämende Weise national und international beschädigt haben könnte. Mehrere Medien hatten Details über den Ablauf des Selenskyj-Besuchs preisgegeben, so zum Beispiel in welchem Hotel der ukrainische Präsident übernachtet und wie er zur Karlspreisverleihung nach Aachen reisen soll. Die Ukraine soll sich Berichten zufolge verärgert darüber gezeigt haben, dass die Besuchsplanungen bereits bekannt geworden sind. Deswegen werde nun erwogen, den Besuch abzusagen.
Ermittlungen des Berliner Landeskriminalamtes Frank Preis war das. Immer größere Klassen, immer mehr Ausfälle oder Fachunterricht von Lehrkräften, die eigentlich ganz was anderes studiert haben. Viele sprechen von Bildungsnotstand in Brandenburg und kaum einer widerspricht. Nun hat der Pädagogenverband des Landes einen Forderungskatalog vorgelegt, um solche Missstände abzuschaffen oder wenigstens zu lindern. Und unter anderem müsse die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern reformiert und der Beruf insgesamt aufgewertet werden. Unser landespolitischer Reporter Thorsten Südow hat nochmal genauer nachgefragt.
An Dutzenden Grund- und Oberschulen sowie Gymnasien sind Stellen für Lehrerinnen und Lehrer gegenwärtig nicht besetzt. Deutsch, Sport, Mathe, Sachkunde oder Informatik können nicht wie erforderlich unterrichtet werden. Der Brandenburger Pädagogenverband fordert als Reaktion, zügig das Lehramtsstudium praxisorientierter und berufsbegleitend zu organisieren. Präsident Hartmut Stecker.
Dass A, genügend Lehramtsstudenten da sind, dazu natürlich genügend Lehramtsstudienplätze, die richtig aufgeteilt sind, bedarfsorientiert sind, und dann, dass die Lehramtsstudenten auch durchhalten, alle den Abschluss machen und in Brandenburg bleiben. Wenn wir wissen, dass wir mehr als die Hälfte der zukünftigen Lehrer in der Grundschule haben, dann müssen wir auch mehr als die Hälfte der Studienplätze für die Grundschule ausschreiben und nicht nur ein Viertel.
Besonders in den Klassen 1 und 2 müsse auf bestmöglichen Deutsch- und Mathematikunterricht Wert gelegt werden, heißt es im Forderungskatalog des Brandenburger Pädagogenverbandes. Die Aus- und Weiterbildung der Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, denen didaktische Kenntnisse fehlen, sei deutlich zu verbessern und mehr kluge Werbung für den Lehrerberuf sollte auf die Beine gestellt werden. Wenn in den kommenden Wochen vor Ort deutlich werde, dass Stellen unbesetzt bleiben, müssten die Schulleitungen unbürokratisch Personallücken schließen dürfen, so Pädagogenverbandspräsident Stecker.
Da muss die Schule selbst eine Lösung versuchen können, kurzfristig administrativ zu schaffen. Das heißt also, am einfachsten wäre es eigentlich, nicht diese Stellen umzuwidmen, sondern diese in Geld den Schulen zu geben und die sollen für sich selbst eine Lösung suchen, damit dann der Unterricht nicht ausfällt, damit eventuell der Ruheständler zurückkommen kann und so weiter.
Rund 1600 Lehrerstellen sind im Land Brandenburg laut Bildungsministerium mit Schuljahresbeginn im August mit neuen Fachkräften zu besetzen. Einige hundert könnten frei bleiben, heißt es im Landtag.
Der Pädagogenverband in Brandenburg fordert, schnell gegen den Lehrermangel vorzugehen. Thorsten Südow war das. Die Oranienburger sind Größeres gewohnt, aber auch eine kleine Weltkriegsbombe mit nur 100 Kilogramm kann ganze Straßenzüge lahmlegen. So geschehen in Berlin-Friedrichshain, da lag der Blindgänger auf einer Baustelle Ecke Krautstraße, Lange Straße und die Menschen im Umkreis von 350 Metern mussten Wohnungen, Schulen, Kitas, Arbeitsstellen verlassen. RBB-Reporter Matthias Bartsch hat die Entschärfung der Bombe verfolgt.
Das war ein sehr langer Morgen in Friedrichshain. Bereits um 7 Uhr standen die ersten Einsatzfahrzeuge der Polizei rund um den Ostbahnhof. Hier mussten 3500 Menschen ihre Wohnung verlassen. Viele gingen natürlich wie gewohnt zur Arbeit, andere versuchten, Freunde oder Verwandte zu besuchen. Und die meisten nahmen es relativ gelassen, diesen unfreiwilligen Plan, wie Hans-Joachim, der gerade mal 100 Meter Luftlinie vom Fundort der Bombe entfernt wohnt.
Wir haben vorbereitet, jetzt der Tochter gehen wir jetzt. Ich weiß bisher nicht, wie wir die Information bekommen, wann vorbei ist. Arzttermin musste ich absagen und meine Zahnreinigung. Aber gut, damit kann man leben. Das Problem ist natürlich viele ältere Leute, die hier liegen und schlafen oder nicht mehr sich bewegen können. Wie sollen die rauskommen? Zur Mercedes-Benz Arena. Also ist schon ein Problem, ja.
Diejenigen, die keine Möglichkeit hatten, irgendwo unterzukommen, die gingen eben zu dieser Mercedes-Benz Arena. Dort hatte der Bezirk zusammen mit dem Roten Kreuz eine Sammelstelle eingerichtet. Und manche fuhren sogar mit einem Shuttlebus dorthin, wie Monika.
Die Sonderfahrt war wunderbar. Haben wir gefunden und dann haben sie uns gesagt, okay, hier Mercedes-Benz Arena und da können wir uns ein bisschen aufhalten, weil wir sonst auch nicht wissen, wohin. Und sonst hätten wir uns irgendwo auf der Parkbank hinsetzen müssen. Ja, aber so ist okay. Schönes Wetter, dann ist gut. Und hoffen, dass das klappt alles mit der Entschärfung.
Am Mittag gegen 11:30 ging es dann richtig los mit der Entschärfung. Die Sprengmeister trennten den Zünder mit einer Wasserstrahlschneidmaschine von der Bombe. Das verlief alles reibungslos. Die Sperrungen konnten dann auch recht schnell aufgehoben werden. Auch der Bahnverkehr lief schnell wieder an. Und die 100-Kilo-Bombe wurde zum Sprengplatz Grunewald gebracht. Die Arbeit der Sprengmeister ist damit beendet. Aber bald dürfte die nächste Entschärfung anstehen. Denn im Berliner Boden liegen Schätzungen zufolge noch 3000 Weltkriegsbomben.
Matthias Bartsch war das über die Bombenentschärfung in der Nähe des Berliner Ostbahnhofes. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.